Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Tobias und Jonas.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu einer neuen Folge Ball Hawks. Ich bin Tobias Weil und wir kümmern uns heute um das Spiel gegen die Minnesota Vikings von der vergangenen Nacht. Wir nehmen auf Montagmittag um 14 Uhr. Wir, das bin einmal ich, und dazu gesellt hat sich Jonas Meister.
Ja, ich versuch's diesmal mit einem neuen Standard, mit einer neuen Standardbegrüßung. Sag einfach mal G'day, Mate, wie die Australier sagen würden. Michael Dixon, hallo.
Ja, und da haben wir auch schon wieder was gelernt zu so früher Stunde, mehr genau. Oder weniger. Also wir gehen jetzt kurz in die Seahawks-News, da gibt es ein paar Personal-News zum gestrigen Spiel und dann geht's ab in die Review zum Spiel gestern gegen die Minnesota Vikings.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Ja, wie gesagt, nur Personal-News. Einmal Wide Receiver Tyler Lockett, der gestern sehr unschön umgeknickt, weggeknickt ist mit dem Knie und das ganze Team auf dem Feld stand, ist anscheinend gesund wieder auf dem Weg nach Seattle. Er hat selber gesagt, er war okay und er war ja am Ende des Spiels auch wieder auf dem Feld. Das hatte mich da sehr verwundert. Genau das gleiche gilt für Linebacker Jordan Brooks. Der hatte einen Krampf in der Wade oder Oberschenkel und das sah auch erst aus, als hätte er sich eine schwerere Verletzung zugezogen. Auch er konnte wieder ins Spiel zurückkehren. Running Back Chris Carson hat sich auch in den Oberschenkel gefasst, war auch wieder im Spiel. Dann Safety Marquise Blair, der hat sich schon beim Warm-up verletzt, war deswegen etwas überraschend nicht im Line-up. Er hat sich irgendwie am Knie wehgetan, meinte Pete Carroll. Er beschrieb es als banged up. Da muss man mal sehen, wie sich dieser Status entwickelt im Laufe der Woche auf dem Practice Report. Und Defensive End Kerry Hyder ist mit einer Gehirnerschütterung ausgeschieden. Das waren jetzt kurz und kompakt die Personal-News von gestern und wir gehen rein ins Thema der Woche. Review Seahawks at Vikings.
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, die Seahawks verlieren ihr Spiel im US Bank Stadium bei den Minnesota Vikings mit, ja, relativ deutlich doch 30-17. Jonas, dein erster Eindruck vom Spiel, ohne groß ins Detail zu gehen. Wie hast du das Spiel empfunden? Was hat dir vielleicht gefallen auf den ersten Blick? Was hat dir nicht gefallen? Wie ist du deine Stimmungslage am heutigen Montag?
Die Stimmungslage ist erstmal müde, weil ich gestern dann noch heute die Recap für die Website geschrieben habe. Sprich, ich durfte mir das Spiel ganz genau angucken und bin entsprechend sowohl von der späten Uhrzeit als auch vom Spielverlauf an sich irgendwie sichtlich ermattet. Sitze ich hier und ja, es hat wieder gut angefangen. Da gehen wir gleich noch drauf ein, gerade auf Seiten der Offensive. Nach dem ersten Drive habe ich mir schon gedacht, boah, könnte was werden. Aber dann kam immer mehr die Defensive der Seahawks aufs Spielfeld. Und was Kirk Cousins und Co. dann mit der Unit von Ken Norton Jr. dann veranstaltet haben, da sind mir dann doch einige Gesichtszüge entglitten im Verlaufe des Spiels. Und ja, meine Hoffnung schwand quasi von Drive zu Drive, sodass ich, glaube ich, im dritten Quarter, Ende des dritten Quarters schon damit angefangen habe, ja, die Niederlage für die Website der German Seahawkers da niederzuschreiben, weil, ja, da hatte ich schon jegliche Hoffnung verloren. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah.
Ich kann mich da eigentlich größtenteils nur anschließen. Ich bin heute Morgen einfach nur wach geworden, noch sichtlich geplättet vom Spiel gestern und dachte nur, scheiße, ich glaube, die Saison könnte, vor allem im Blick auf die nächsten zwei Wochen, ganz schön schlecht werden, wenn sich das Team nicht in irgendeiner Weise fängt. Wie du sagst, starker Beginn und die Offensive hat eigentlich ganz gut geklickt. Da hatte man ja auch große Sorge nach der letzten Halbzeit gegen die Titans. Ja, und dann nahm das Spiel so seinen Lauf und es wurde immer schlechter. Und ja, die Defensive der Seahawks ist halt ein großes Problem. Und das hat man dann auch im Laufe des Spiels immer weiter gesehen. Und obwohl ich eigentlich lange Zeit sehr hoffnungsvoll war, dass es doch noch was mit dem Sieg wird, weil man eben in den ersten zwei Quartern eigentlich ziemlich gut gespielt hat in der Offensive, wurde es dann immer weniger. Und ja, in der zweiten Hälfte hat die Defense fast nur noch das Spielfeld gesehen, der Seahawks. Und ja, wenn dieser Positionsteil oder diese Mannschaftsteil viel auf dem Feld steht, dann ist es leider, und das ist auch mal anders gewesen, ein großes Problem für die Seahawks. Ja, und dementsprechend bin ich auch ein bisschen ernüchternd im Hinblick auf die Erwartungen, die man in der Saison bisher hatte und was man jetzt nach 3 Spielen so, ja, erbeutet, kann man kaum noch sagen, bei einem Sieg und 2 Niederlagen. Ja, also meine Erwartungen an die Saison sind schon ziemlich gesunken und ich bin mal schwer gespannt, ob das Team da in irgendeiner Form zurückkommen kann. Also man muss auch sagen, Seahawks-Teams haben auch öfter schon schlechte Starts gehabt, aber das aktuelle Seahawks-Team gibt mir halt wenig Hoffnung darauf, dass sich das jetzt nochmal kurzfristig ändern wird. Ja, das klingt alles schon traurig. Dann fangen wir mal an, ein bisschen genauer in das Spiel gestern einzutauchen. Wir wollen dann mit der Offensive starten, damit vielleicht die Stimmung ein kleines bisschen, aber allzu viel, glaube ich, steigern kann man die damit nicht, aber wir gehen mal zur Offensive. Also die Offensive kam raus und hat eigentlich aus allen Zylindern gefeuert. Der Opening Drive, der größtenteils über DK Metcalf ging, war unglaublich gut und man hat direkt scoren können. Dann erinnere ich mich noch an den Touchdown von Carson. Der Drive bis dahin sah auch super aus. Und dann hat man in der zweiten Hälfte, wie ja schon erwähnt, das Feld nicht mehr so oft gesehen. Und ja, wie hast du die Offense so gesehen, Jonas? Also kannst du dich da anschließen oder habe ich da jetzt ein ganz falsches Bild erstmal gezeichnet?
Nein, ich schließe mich dir da ohne Wenn und Aber an. Ist genau das, was du gesagt hast. Also bis Mitte des zweiten Quarters war es extrem gut, was man da gesehen hat. Viele, viele Variationen. Also im ersten Drive hatte Russell Wilson sofort auf DK Metcalf gepasst für 17 Yards, glaube ich, im ersten Play. Und das Run-Game kam auch in Fahrt. Also Chris Carson hat immer so 6-7 Yards oder so gemacht bei Läufen. Nochmal DK Metcalf eingebunden und dann eben der Touchdown direkt und dann auch im Drive, der dann zu dem Rushing Touchdown von Chris Carson geführt hat, war auch ein schöner Fly Sweep, glaube ich, dabei auf Freddie Swain, der da auch nochmal irgendwie 12, 13 Yards mitgemacht hat. Also die Variation war super. Bei dem Carson Touchdown dann nochmal einen großen Shoutout an Damian Lewis, der dem Carson sowas von, also das Loch, was er dem da in der D-Line freigeblockt hat, das war quasi wieder das berühmte Scheunentor, 3 € ins Phrasenschwein. Das war echt easy, dass Carson da dann ohne berührt zu werden quasi in die Endzone laufen konnte. Und ja, und dann
Metcalf nicht vergessen bei dem Drive, der hat ja auch Downfield noch für Carson den Weg freigeblockt. Und hat dann irgendwie so ein bisschen seine Leistung auch nochmal abgerundet. Also generell ganz gut gespielt, dann noch geblockt. Also das war auch sehr wichtig für Carson, weil ich glaube, mit seiner Endgeschwindigkeit kann er diese Big Plays einfach nicht alleine machen. Er braucht halt dieses Vorblocken. Und das sah ja ganz gut aus gestern.
Auf jeden Fall. Und dann kam halt die zweite Halbzeit, wo Wilson dann mit dem Rückstand leben musste, beziehungsweise den versuchen musste aufzuholen. Und ich hatte dann bin noch mal so ein bisschen in die Stats eingetaucht und ganz bitter in der zweiten Halbzeit haben die Seahawks 3 offensive First Downs hingelegt, mehr nicht. Und die gefühlt hat sich die Defense auch auf das eingestellt, was Wilson machen musste, und zwar passen. Dadurch kam das Run-Game, was in der ersten Halbzeit ja super funktioniert hat. Carson hatte da, glaube ich, am Ende hatte, glaube ich, 80 Yards erlaufen. Kam überhaupt nicht mehr in den Rhythmus, weil du halt wirklich diese langen Plays machen musstest, um halt den Rückstand aufzuholen. Und da wusste die Defense der Vikings ganz genau, was kam, und hat dann den Druck gebracht, und selbst die kurzen Pässe, diese Outlet-Pässe, die Wilson dann hätte spielen können, weil der Druck eben kam, so kurze Screens oder so, die haben halt überhaupt gar nicht funktioniert, und dadurch haben sie halt immer wieder den Ball abgeben müssen, punten müssen oder so. Und das ist halt einfach irgendwie doof gefühlt. Ein anderes Ding, was mir dann aufgefallen ist, sobald es irgendwie Strafen oder Sex gibt, sind das so Rückschläge für die Offense, die gefühlt nicht mehr verkraften können. Also sobald die irgendwie dritten Versuch und 11 oder so haben, kannst du den Drive eigentlich komplett abhaken. Und das ist halt echt, wenn du dann siehst, wie die Vikings dann übers Feld gehen, wenn sie denn mal von der Defense der Seahawks gesackt wurden oder so, und dann irgendwie bei einem dritten Versuch und 17 dann auf einmal einen Touchdown-Pass auf Adam Thielen auflegen. Ja, da kannst du dann nicht weit kommen.
Ja, das ist mir definitiv auch aufgefallen, dass es ist natürlich irgendwie ein Problem, in solche langen Situationen bei dritten Versuchen sollte man generell nicht kommen. Aber es gibt auch Teams, die das ganz geschickt lösen können oder aber auch den vierten Versuch einfach mal dazu nehmen. Und das sind halt beides Sachen, die bei den Seahawks aktuell einfach nicht passieren und nicht funktionieren. Man hatte ja auch in der ersten Halbzeit, das ist eher so, die Third Down Conversion war da ja noch richtig gut. Ich weiß leider gerade die aktuellen Zahlen nicht mehr. Und am Ende des Spiels wurde das nochmal eingeblendet, wie viele Third Downs man jetzt insgesamt hatte. Und ja, eigentlich ist es, glaube ich, bei der Zahl aus der ersten Halbzeit geblieben, weil man einfach nicht mehr konvertieren konnte. Und klar, sind Strafen oft ein Drive-Killer, aber ja, ein bisschen mehr Kreativität oder auch Konstanz in der Offensive kann man sich da schon wünschen. Das ist ja auch irgendwie das, worüber wir jetzt seit letztem Jahr auch mehr oder weniger reden. Also die Seahawks-Offense ist Big-Play-lastig. Dann ist sie natürlich, also wenn es klappt, dann ist das spektakulär und unglaublich. Und das hat man gestern halt auch wieder gesehen in Ansätzen, dass diese explosiven Plays da sind. Die explosive Plays sind ja, glaube ich, auch definiert über, ich glaube, 15 oder 20 Yards pro Play, die man da irgendwie macht. Und davon hatten die Seahawks gestern einige. Und wenn die aber nicht sitzen, dann kann man es nicht über Kurzpassspiel kompensieren oder über die Mitteldistanz, auch übers Laufspiel teilweise nicht. Screenpass hattest du angesprochen, funktionieren einfach nicht, warum auch immer. Und das sind dann einfach so Stilmittel, die so ein Team einfach irgendwie im Repertoire haben muss. Ja. Und da wir ja schon jetzt so viel über mehr oder weniger die Offense beziehungsweise auch Wilson gesprochen haben, ist halt für mich immer die Frage, die sich immer mehr stellt. Also Wilson ist ja dafür bekannt, dass er immer den Helden spielen muss. Also er muss es wahrscheinlich auch wirklich spielen, weil diese Frage treibt mich jetzt irgendwie immer mehr um. Weil wenn man sich anguckt, wie die Defense momentan spielt und überhaupt ja abliefert, kann man es ja gar nicht mehr sagen, dann ist in der Offense einfach unglaublich wenig Platz, um auch mal einen Fehler zu machen. Weil, wie du sagtest, Strafen oder mal ein Ball nicht angekommen, ist gefühlt dann doppelt schmerzhaft, weil die Defense einfach keinen stoppen kann und man einfach dann den Drive nicht nutzt. Man muss also eigentlich ist man gezwungen, bei jedem Drive zu scoren, am besten mit einem Touchdown. Das ist ein großes Problem und da ist auch eine unglaubliche Last auf Wilson. Dazu kommt jetzt ja noch, dass der Offense-Coordinator neu ist dieses Jahr, wo man ja auch sagen muss, Ansätze sind da, aber die sind dann mal auch erst im dritten Spiel. Das muss ich vielleicht auch nochmal alles einspielen. Also ja, es ist dann immer, weil man immer diese Schuldfragen diskutiert, Wilson, Offense, Head Coach, wer ist da jetzt irgendwie schuld? Aber ich glaube, da kann man so keinen ausfindig machen. Wilson war jetzt alles in allem, glaube ich, ordentlich gestern, aber nicht überragend. Ich meine, dazu fehlt natürlich vielleicht auch ein weiterer Touchdown-Pass. Er hat nur einen geworfen, der andere wurde ja erlaufen. Aber ja, also irgendwie bin ich mal gespannt, ob man das eben in den nächsten Wochen noch so ein bisschen gerade biegen kann, weil ich glaube, rein vom Personal in der Offense könnte da auf jeden Fall mehr drin sein. Aber aktuell findet es einfach nicht den Weg auf den Platz. Also nicht konstant. Und ja, das ist halt das Thema, diese Konstanz. Da reden wir, wie gesagt, sehr lange drüber und werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen machen müssen.
Du, da bin ich vollkommen bei dir. Also ich habe mir genau das Gleiche aufgeschrieben. Also Wilson, wenn die Defensive, wo wir gleich noch zukommen werden, so kollabiert teilweise, dann muss er wirklich absolut fehlerfrei sein. Und er ist halt auch nur ein Mensch. Hat man gerade in der zweiten Halbzeit auch gesehen, wo er dann wirklich den Druck hat, um zu delivern. Da hat er dann auch, muss halt immer mehr Würfe machen, verfehlt dann auch manchmal einige und hat in dieser Saison nach drei Spielen bisher, glaube ich, nur einen oder glaube ich, bisher nur einen Touchdown in der zweiten Halbzeit. Dazu muss man aber auch sagen, er ist weiterhin absolut elitär. Also ich habe es mir hier auch nochmal aufgeschrieben. Aktuell nach drei Wochen ist er Nummer 1 in der NFL auf Seiten der Quarterbacks in Yards pro Versuch. Nummer 6 in Completion Percentage, Nummer 4 bei Touchdowns, er hat keine Interception geworfen bisher und sein Passer-Rating liegt aktuell 10 Prozentpunkte, sag ich mal, oder 10 Punkte über dem NFL-Rekord am Ende des Jahres. Also das ist halt das, ne? Also er muss halt wirklich, wirklich dann diesen Hero Bowl auspacken. Und was du so eben auch gesagt hast, Thema Fourth Down, ist das Vertrauen denn da? Weil das war gestern auch wieder zweimal dieses konservative Pete Carroll-Denken bei Fourth Down, wo wir uns schon letzte Saison oder die Saison davor an den Kopf gepackt haben. Also vor dem Field Goal, was Jason Myers aus 44 Yards verschossen hat, hatten die Seahawks 3 Punkte Vorsprung und 4. Versuch und 3 an der 26-Yard-Linie, glaube ich, der Vikings, mit noch 3 Minuten und 18 im zweiten Quarter zu gehen. Und Grüße gehen raus an Henry. Die Win Percentage bei einem verwandelten 4. Versuch hätte bei 75% gelegen, wenn man einfach dafür gegangen wäre und Wilson gesagt hätte, Junge, du machst das. Du hast es letztes Jahr zweimal gegen die Vikings. Einmal im entscheidenden Drive und der lange Pass bei 4. Versuch auf Metcalf und dann der entscheidende Touchdown bei 4. und Goal. Warum geht man nicht dafür? Gleiche war ein bisschen eine andere Situation von wegen Hero Ball. Im letzten Viertel lagen die Seahawks 10 Punkte hinten, hatten dann an der eigenen 43-Yard-Linie einen 4. Versuch und 7 und gehen dann wieder Pete Carroll-mäßig für die Field Position, panten den Vikings den Ball zu, die liegen an der eigenen 11-Yard-Linie los und sind innerhalb von 3 Plays wieder an der Mittellinie. Und insgesamt dauert der Drive, der dann zum Endstand führte, 30-17, wieder 7 Minuten von den Vikings. Ich mir dann auch denke, boah. Ja.
Ja, das
kann man anders lösen.
Ja, definitiv. Also, und ich glaube gar nicht, dass es eine Vertrauensfrage ist bei Wilson an sich, sondern es ist halt einfach, man muss mal ganz klar sagen, die Headcoach-Frage, dass er sich da, also Pete Carroll sich einfach nicht mehr traut, diese Versuche eventuell auszuspielen, einfach zu sehr auf Sicherheit geht. Das wundert mich auch immer wieder, weil er ja eigentlich zu College-Zeiten auch einen Ruf weg hatte, dass er eigentlich sehr risikofreudig ist.
Big Balls Pete,
ja, sagt mir das. Dieser Spitzname, der fällt noch wieder ein. Den habe ich auch heute noch mal in einem privaten Chat losgelassen und habe dann nur hintergeschrieben, long gone. Und irgendwie ist es leider so. Ich erinnere mich auch an das Weichenspiel, ich glaube vor 1 oder 2 Jahren, als man dann noch beim 4. Versuch da den Fake-Punt ausgepackt hat und Terrence Homer für den First Down gegangen ist. Das war so das letzte Mal, dass ich mich an eine mutige Entscheidung erinnere. Und ich finde auch, wenn man dann zum Beispiel ein bisschen in der Liga rumschaut und dann sieht, dass zum Beispiel ein Joe Harbaugh Lama Jackson fragt, möchtest du dafür gehen? Und er sagt, ja, möchtest du für 2, er war für 2, glaube ich, ne? Und auch auf dem 4. Und die gewinnen damit das Spiel gegen die Chiefs, anstatt auf Unentschieden zu spielen. Und das hätte natürlich auch schief gehen können, aber dass man dieses Vertrauen in den Quarterback hat, in seinen Spieler, und das ist Lamar Jackson in Baltimore und das ist Russell Wilson bei den Seahawks, dann ist es einfach, also sowas ist einfach richtig geil, wenn man sich da in diese Situation hineinversetzt. Dann denke ich mir auch, das Gleiche könnte man mit Wilson aufgrund der Klasse ohne Probleme machen. Und es wird einfach nicht passieren. Die Hoffnungen sind da sowas von gering. Das war auch, glaube ich, im 4. Viertel nochmal, ich weiß nicht, ob du das gerade angesprochen hattest, war ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Da hat man auch einen 4. Versuch gehabt und war hinten und musste ja eigentlich aufhören. Das war, glaube ich, noch irgendwie 5 Minuten zu spielen und hat es dann...
Genau, das war dieser 4. Versuch und 7 an der eigenen 43.
Und das sind halt solche Sachen, da spielst du halt nur, um nicht zu verlieren und nicht um zu gewinnen. Und das ist irgendwie ein bisschen schade. Zu Wilson aber noch ein ganz, weil du meintest ja, er ist weiter elitär. Laut runningbacksdontmatter.com von Ben Baldwin ist er auf Platz 9 aktuell der Quarterbacks mit 0,177. Das ist der EPA und CPOA Composited. Das ist eine Zusammensetzung aus EPA pro Play. Und da war gestern mit 0,01 EPA ziemlich schlecht. Und der Completion Percentage Over Expectation, also da wird eine Completion Percentage angenommen und und dann wird darüber geguckt, wie hoch er oder wie niedriger er unter dieser Completion Percentage am Ende ist. Und da ist er immer noch Top 10 in der Liga nach 3 Spielen jetzt bisher. Ziemlich witzig finde ich, Tyrod Taylor ist momentan auf Platz 2. Gut, dass die Sample Size noch ein bisschen geringer. Aber Wilson bewegt sich nach wie vor irgendwie auf einem sehr guten Niveau. Und deswegen, also ihm alleine kann man die Niederlage hier auf gar keinen Fall ankreiden. Aber so ein bisschen hakt es leider in der Offense. Das liegt aber nicht zum Beispiel an unseren beiden Wide Receivern. DK Metcalf gestern 6 Receptions, über 100 Yards, ein Touchdown, der Downfield-Block für Carson. Ja. Blitzsaubere Leistung, oder?
Ich wollte gerade sagen, also erste Halbzeit 88 Yards, ein Touchdown und ja, er hat sich dann auch nicht mit irgendwelchen komischen Undiszipliniertheiten aufhalten lassen, so wie er es in den ersten beiden Wochen gemacht hat und wie er es nach dem Spiel gegen die Titans auch angekündigt hat, dass er sich einfach dass er einen kühleren Kopf bewahren will, und das hat er gezeigt. In der zweiten Halbzeit dann leider nur noch ein Catch für 19 Yards, was aber dann wahrscheinlich auch daran gelegen hat, dass die Vikings-Defense genau wusste, okay, Wilson muss jetzt auf Lockett oder Metcalf gehen, wenn er da die Chunk-Plays, also die Plays, wo du nochmal richtig Yards rausholst, machen willst, dann nehmen sie ihn halt mit den zwei tiefen Safeties, wie Mike Zimmer das eigentlich immer gerne spielt, einfach teilweise komplett aus dem Spiel dann. Ne? Das Problem, was wir auch in der letzten, im letzten Jahr hatten, oder wir, was die Seahawks im letzten Jahr hatten, dass es aber auch anders geht. Und wenn man dann den Mix mit dem Running Game hat und die Defense nicht genau so richtig weiß, ey, ja, was machen wir dann jetzt, dann liefert der einfach ab. Aber das ist dann, ja, sind wir wieder bei dem Catch-up-Mode, nicht dem mit den Tomaten, sondern dem Aufholmodus. Dann weißt du halt einfach, ist es zu durchschaubar, und da können dann selbst DK und Tyler Lockett also dann auch in Double Coverage oder so teilweise nicht mehr viel ausrichten.
Ja, das sehe ich genauso. Zu Lockett vielleicht gestern einen unauffälligen Tag. Ich habe jetzt auch in den Ablauf reingeschrieben, Hauptsache gesund, weil das sah echt übel aus, die Szene. Und dadurch, dass es ja auch reviewed wurde, hat man diese Szene auch, glaube ich, bestimmt 5 oder 6, 7 Mal gesehen. Ja. Und ich konnte nicht mehr, ich gucke es mir immer an, damit ich weiß, was passiert ist, damit ich vielleicht ungefähr, weil man ja nach vielen Jahren Sport gucken, ungefähr weiß, wie welche Bewegungen welches Kniegelenk kaputt machen, so in etwa. Ich gucke es mir immer an, aber dann beim 6., 7. Mal, dann kann ich es auch nicht mehr sehen. Aber ja, das waren schlimme Szenen. Das ganze Team stand um ihn rum. Also da hat man wirklich, glaube ich, schon die Befürchtung.
Die Vikings auch.
Ja, alle aufs Knie gegangen. Und am Ende hatte man das Gefühl, das war dann wohl die Saison von Tyler Lockett, dass er dann im vierten Viertel nochmal auf dem Feld stand. War ein kleines Wunder. Sehr schön, dass er gesund wieder zurückgekommen ist.
Definitiv.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu Dwayne Eskridge, der weiterhin fehlt, der mit einer Gehirnerschütterung ausgefallen ist. Das wäre vielleicht auch noch was gewesen, was als dritte Anspielstation da auch noch helfen hätte können, wenn man denn weiß, okay, die Seahawks müssen jetzt weiter passen, um hier nochmal ranzukommen. Hoffen wir mal, dass die nächste Woche gegen die 49ers wieder fit ist. Er sollte eigentlich jetzt aus dem Protokoll langsam rauskommen. Also.
Ja, wobei ich sagen muss, Freddie Swain war jetzt gestern nicht der Schlechteste. Also wie gesagt, einmal diesen schönen Fly-Sweep dafür, 13, 14 Yards, dann auch nochmal einen schönen Catch für 10 Yards, und dann hätte er im vierten Viertel, glaube ich, fast nochmal den schwierigen One-Handed-Catch nochmal reingeholt. Ich glaube, bei einem dritten Versuch oder so auch. Den hat er dann aber leider fallen lassen. Also so schlecht ist er jetzt auch nicht. Aber dieses Element, die Eskridge, und dann noch mal mehr Tiefe auf der Wide-Receiver-Position mit 4 Leuten anstatt 3, sieht man halt auch bei den Top-Teams. Ich sag nur Buccaneers oder so, die halt ein unheimlich tiefes Wide-Receiving-Core haben, was dir das auch bringen kann und da dann auch den Druck dann von deinen Stars da nimmt, ne? Also von DK und Tyler. Deshalb, ja, die Eskridge, bitte werd wieder so schnell wie möglich fit. Pass auf deinen Kopf auf und hoffentlich kann das gegen die 49ers was werden.
Ja, das wäre halt schön, wenn diese Freiräume, die dann die Star-Receiver quasi bieten, dann durch so eine gute Nummer 3 dann vielleicht einfach genutzt werden könnten. Swain, ich meine, der One-Hander, der wäre wirklich spektakulär gewesen. Der Ball war aber auch ziemlich schwer geworfen, also er war jetzt nicht komplett akkurat. Wenn er den ausgepackt, dann hättest du dir nochmal Sonderlob gegeben für. Aber ja, da freue ich mich eigentlich auf die Esquitch und hoffe, dass er auch da
auf jeden Fall
ein guter Teil der Offense werden kann. Ganz kurz zu den zu Running Backs und Tight Ends. Also Carson hatte guten Tag, Touchdown, 80 Yards, war okay, war kurzzeitig auch mit einer Oberschenkelverletzung raus, kam dann aber auch zum Glück wieder, wie ja schon in den News gesagt. Ja, war in Ordnung, kann man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Die anderen Running Backs hatten ganz kleine Rollen, haben ihn ein bisschen entlastet, aber so viel Carries gab es auch gestern gar nicht zu verteilen.
Wobei ich da noch sagen muss, schöne Grüße an Alex Collins, der mir immer besser gefällt, der dann gegen Danielle Hunter, den besten Pass-Rusher der Titans, ich glaube, war es im dritten Viertel oder so, gefühlt auch nochmal so den Stiff-Arm des Todes ausgepackt hat. Das war dann schon wieder so eine Szene, wo ich dann im Angesichts dieser ja verzweifelten Situation, die das Spiel da bot, noch ein kleines Lächeln im Gesicht hatte. Aber wenn man sich an solchen Plays irgendwie hochhangeln muss, dann sagt das schon einiges über den Gesamtzustand aus.
Das definitiv. Dann Everett und Disley hatten irgendwie ein bisschen ein paar Erscheinungen auf dem Statsheet. Es ist aber auch so gewesen, dass zum Beispiel Everett seine Stats am Ende des Spiels ein bisschen aufplustern konnte, da die Vikings sich einfach tief hin reingestellt haben und Wilson hatte da noch am Ende des Spiels ein paar Completions auf ihn. Also nichts, was jetzt irgendwie sonderlich auffällig war. Was mir aber gefallen hat, ist, dass in der ersten Halbzeit auch die Titans teilweise wieder ins Angriffsspiel eingebunden waren, dass Wilson da auch endlich wieder die Mitte des Feldes gesucht hat. Vielleicht sehen wir das auch mal wieder, wie so oft, konstanter. Und dann glaube ich, dass man mit Disley und Everett dann eine ganz gute Option in der Mitte hat. Springen wir kurz noch zur O-Line. Da ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel die Kommunikation in der Line nicht immer gestimmt hat. Es gab zum Beispiel einen Sack über die linke Seite, wo eigentlich laut Kommentator Duane Brown für verantwortlich gemacht wurde. Da bin ich mir aber nicht ganz so sicher, weil Brown nach dem Play ziemlich sauer war und ich glaube Richtung Left Guard gebrüllt hat, dass irgendwas da nicht gestimmt hat mit der Abstimmung. Wahrscheinlich irgendwer den Block verpasst. Und man musste auf Right Tackle ein bisschen durchwechseln. Da hat, glaube ich, die Hälfte des Spiels Jamarco Jones gespielt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und leider ist mir der Name entfallen.
Jake Corhan heißt der junge Mann.
Dafür habe ich dich ja hier. Die haben, glaube ich, ungefähr sogar die gleichen Snap-Counts gehabt. Die haben sich abgewechselt. Das ist dann natürlich auch nicht immer leicht in der Position der Offensive Line, sich da auf neue Mitspieler einzustellen. Brandon Shell hat ja nicht gespielt, war ja noch angeschlagen. Hoffen wir auch, dass er gegen die 49ers wiederkommt. Ansonsten weiß ich nicht, ob der Pass-Rush der Vikings da jetzt sonderlich erfolgreich war. Wie siehst du das denn?
Nö, das nicht. Also ich hatte jetzt nicht so das große Gefühl, dass Russ jetzt so richtig krass unter Druck stand. Klar, in der zweiten Halbzeit, wir haben es nochmal angesprochen, da kam der Druck konstant, weil er passen musste. Aber so in der ersten Halbzeit mit einem entspannten Spiel, sag ich mal in Anführungsstrichen, und im offenen Playbook haben die Jungs das da vorne gut gemacht. Was mir dann aber auch mit im Verlauf des Spiels immer nochmal aufgefallen ist, dass es halt auch mit dem Playcalling teilweise immer enger wurde. Also die Playcalling lief immer weiter runter. Wilson hat dann immer noch so ein paar Audibles eingebracht und da, du hattest gerade die Misskommunikation vielleicht angesprochen, da kann das natürlich auch herkommen, ne? Dass du dann in der Hitze des Gefechts, wenn du nicht mehr so viel Zeit hast, dass ein O-Liner dann den Call nicht mehr richtig reinkriegt und dann von einem anderen Play ausgeht. Deshalb, ja, kann das vielleicht so ein bisschen so ein Faktor sein, aber da will ich jetzt nicht allzu viel rein interpretieren. Das ist mir nur so ein bisschen aufgefallen, das ist ähnlich wie in der letzten Saison teilweise dann ziemlich, ziemlich knapp wurde, was die Playclock angeht.
Ja, ich finde es halt ein bisschen komisch, weil ich jetzt gerade auch die Stats nochmal aufhabe von PFF, die der Seahawks Offensive Line eine unglaublich schlechte Grade gegeben haben mit 35,9 im Passblocking und es gab 17 Pressures, 12 Quarterback Hurries und 3 Sacks bei 38 Passblock-Snaps. Die Zahlen lesen sich absolut miserabel. Ich mache mir jetzt um die O-Line aber jetzt erstmal keine großen Sorgen, weil zum Beispiel, wenn Brandon Shell wieder reinrücken würde, es auch Stabilität geben würde. Aber grundsätzlich ist es dann vielleicht ja auch, also wir sind ja auch immer sehr subjektiv, wir sind ja immer das, was wir sehen, sagen wir ja hier. Die Stats sagen jetzt was anderes. Deswegen, das sind dann solche Sachen, wo man dann einfach selber nochmal sich ein bisschen Gedanken drüber machen muss, weil die Stats für mich jetzt sich hier wirklich verheerend lesen, aber ich das im Spiel nicht so krass empfunden habe, um es ehrlich zu sagen.
Ja, gerade in der ersten Halbzeit, aber das war dann nochmal dieses Problem in der zweiten Halbzeit, wo du halt den Pass anbringen musst und die Defense genau weiß, die D-Line genau weiß, dass der Pass jetzt kommt. Sprich, sie bringen den Druck und setzen die O-Line dann natürlich auch unter Druck. Und in der zweiten Halbzeit hat es halt auch gut funktioniert. Also nochmal, 3 offensive First Downs haben die Seahawks da angebracht, weil sie eben in diesem Aufholmodus waren und dann halt nicht mehr groß variieren konnten. Und deshalb denke ich mal, dass diese schlechte Note wahrscheinlich auch zum großen Teil aus der zweiten Halbzeit resultiert, wo Wilson halt wirklich oft unter Druck war, weil genau klar war, was der jetzt machen musste.
Ja, kann ich nur so unterschreiben. Ich bin gespannt, ob sich die Offense berappelt. Der nächste Prüfstein liegt ja wirklich vor der Tür mit den 49ers. Da bin ich mal gespannt, ob man gegen die Defense und auch den Pass Rush und wie man da mehr oder weniger recovered, wenn man so möchte. Wer aber auch sich mal ganz, ganz dringend berappen muss, ist die andere Seite des Balles, die Defensive.
Und können wir das bitte auslassen irgendwie oder so?
Das muss jetzt sein. Mir wurde ja vorgeworfen, ich würde mich vor Recaps drücken bei Niederlagen. Und jetzt müssen wir aber auch ganz tief dann rein in das, was weh tut. Ja. Und das ist die Defense. Also das
tut sehr weh.
2 Spiele gegen etwas potentere Offenses, Titans und Vikings, mit wirklich auch, das muss man den Gegnern ja erstmal lassen, ziemlich guten Wide Receivers beispielsweise. Aber wo soll Hoffnung herkommen? Wie möchte man dieses Team, was oder diese Unit, die für mich momentan wirklich Bodensatz der Liga ist? Ich möchte es nicht mit meinem Bettsong gucke und auch wenn ich es sehr intensiv verfolge, sagen, dass es jetzt irgendwie die Defensive 32 oder 30 dieser Liga, aber irgendwo im unteren Viertel dieser Liga befindet sich auf jeden Fall diese Seahawks-Defense und wahrscheinlich sogar relativ weit unten. Und wo siehst du irgendeine Hoffnungsschimmer in dieser Unit bisher? Oder sagst du auch, wie ich aktuell, es ist alles bis fast alles ziemlich schlecht?
Die Hoffnung bei mir, dass es wieder dieses berühmte Accountability-Meeting gibt und sich das Ganze innerhalb von einer Woche, so wie letztes Jahr in Woche 9 nach der krachenden Niederlage gegen die Bills, auf einmal wieder so umdreht, ist bei mir einfach nicht da. Also wenn ich dann auf die Stats gucke, nochmal ein Shoutout an Henry geht raus, der schrieb dann gestern oder postete gestern dann in der WhatsApp-Gruppe bei uns in der Redaktion, dass Kirk Cousins teilweise zwischenzeitlich ein 0,7 EPA pro Play hatte, wo man sich denkt, das ist echt. Also das ist natürlich eine Mega-Statistik für die Offense, aber es ist halt auch ein absolutes Armutszeugnis für die Defense. Ich hatte mir hier dann auch nochmal aufgeschrieben, also nach 3 Spielen hat die Defense in 20 offensiven Drives gegen sich 4 Punts forciert. Der Rest waren 6 Touchdowns, 7 Field Goals, ein verschossenes Field Goal, ein Turnover und ein Turnover on Downs. Und ja, 13 Scoring Drives bei 20 Possessions beziehungsweise 20 offensiven Ballbesitzen des Gegners ist einfach, wie du schon sagst, der absolute Bodensatz der NFL. Es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber es ist einfach so. Auch nochmal, was ich mir hier aufgeschrieben hatte, nach 3 Spielen haben die Seahawks bei 116 Würfen keine Interception und nur 5 Pässe abgewehrt, wo ich mir auch denke, boah, das ist schon, also letztes Jahr war ja schon heftig, aber dieses Jahr Hilfe.
Ja, das machen andere Cornerbacks wie Jalen Ramsey in einem Viertel, wenn sie mal angeworfen werden, diese Pässe abzufangen oder auch Interceptions zu fangen und die Seahawks Defense im Gesamten in 3 Spielen einfach überhaupt nicht. Und das ist auch für mich eins der Probleme dieser Defense. Letztes Jahr war es für mich eher, also man hat in der D-Line ja ungefähr dasselbe Problem gehabt wie dieses Jahr mit den Cornerbacks, hat dann nachgelegt mit Dunlap und dann wurde es man gut zugegeben, es waren schwächere Offenses in der zweiten Saisonhälfte, auf die man traf. Aber man hat sich ein bisschen stabilisiert und konnte auch wieder Pressure und Sex kreieren. Und so ähnlich sieht es für mich bei den Cornerbacks aus. Und wovon die Defense der letzten Jahre vielleicht auch ein bisschen gelebt hat, wenn sie denn mal irgendwie performt hat, war auch Turnover. Und wenn man jetzt in 3 Spielen 1 Turnover oder 2 Turnover hatte, ich glaube 2 Fumbles hat man forciert.
Nee, das war der einmal Turnover on Downs gegen die Colts.
Ja.
Und dann der Fumble von Carson Wentz, auch im Spiel gegen die Colts.
Ja.
Und sonst war da gar nichts.
Ja, und das ist halt einfach viel zu wenig. Ich glaube, gestern hatte man einmal den Fumble von Cousins durch Darryl Taylor.
Ja.
Und den hat man aber nicht recovered.
Ja, weil der Ball war, glaube ich, den hat er mit so viel Wucht ausgeschlagen, dass er, glaube ich, ins Ausgetrudelt ist. Also der war gar nicht, den hätte er gar nicht recovern können. Zählt aber als Strip-Sack und war auch einer der wenigen Hoffnungsschimmer in dieser Defense. Aber sonst, waren sie auch nicht nur, also kein bisschen in der Nähe von einer Interception. Wir kommen gleich auf die Coverage zu sprechen. Das war wirklich das Einzige, wo man hätte sagen können, okay, da kannst du jetzt noch einen Turnover forcieren, aber sonst
war da ja, nichts. Und diese Defense ist dann für mich auch in der Zusammensetzung wieder Big Play abhängig und aktuell gibt es halt nicht mal diese Big Plays, dass man mal eine Interception fängt oder sowas. Und das lässt halt für mich sehr wenig Hoffnung für den weiteren Saisonverlauf zu, weil wir sprechen jetzt über die Cornerbacks und ich weiß nicht, wie man diese Situation in der Saison jetzt noch kurzfristig beheben möchte. Fangen wir mal an mit dem offensichtlichen. Cornerback Trey Flowers gestern mit einem, leider wieder mal sehr schwachen Spiel, was ich ziemlich gut fand. Greg Bell ist Beat-Reporter bei den Seahawks. Der hat gesagt, dass Trey Flowers sich auch den Fragen der Journalisten nach diesem Spiel gestellt hat, was ich erstmal immer gut finde, weil viele haben da auch dann keine Lust drauf und tauchen dann so ein bisschen ab. Und er stellt sich aber den Fragen der Journalisten und auch der Kritik. Und er meint, er muss halt mehr Film gucken und so weiter, was man dann immer so hört. Aber was die Aussage, die ich etwas kritisch fand von ihm, war, ihr möchtet alle, dass ich wie Sherman bin. Und ich glaube, da denkt er halt einfach ein bisschen zu kurz, weil ich glaube, keiner erwartet von ihm, dass er wie Richard Sherman spielt. Ein 5-Runden-Pick ehemaliger, der auch im College Safety war. Ich erwarte nur, dass er in irgendeiner Form eine solide Leistung zeigt. Und da, selbst da ist es mittlerweile so, dass er sehr, sehr weit davon entfernt ist, überhaupt mal eine durchschnittliche Leistung zu erbringen. Gestern hat Trey Flowers 7 Receptions zugelassen bei 7 Targets für 78 Yards und 4 First Downs bei 40 Coverage Snaps.
Und die Statistik habe ich mir auch aufgeschrieben.
Ja, und man hat auch leider...
Alter Falter.
Und man hat auch im Spiel einmal dieses All-22 gesehen, wo die Seahawks eine Man-Coverage gespielt hat und er war bei seinem Mann leider 10 Yards weg. Und ein ziemlich desaströser Look von Trey Flowers aktuell.
Total. Also ich meine, wenn wir bei Trey Flowers sind, dann müssen wir auch, Henrys, tut mir leid, müssen wir auch über DJ Reed sprechen, der auch 2 Touchdowns zugelassen hat und auch einen absolut gebrauchten Tag erwischt hat. Aber wie du gerade schon sagst, mit diesem All-22 bei dem einen Play, wo Trey Flowers dann wirklich 10 Yards Luft lässt an der Line of Scrimmage auf seinen Gegner, auf seinen Receiver. Und das ist halt, ich weiß nicht, ob es dieses Carroll-Mantra ist, ne? Von wegen, lass dich nicht tief schlagen, ne? Versuch die Bälle vor dir zu haben, damit du den Gegner halt tackeln kannst. Aber das ist halt komplett für einen Eimer, wenn die Screenpässe des Gegners wie geschnitten Brot funktionieren, nochmal 3 Euro ins Phrasenschwein. Und eben die Cornerbacks dann so viel Abstand lassen und die Receiver natürlich den Ball fangen auf relativ kurzen Pässen und das Tackling dann so schlecht ist teilweise, dass sie dann noch irgendwie 10 Yards after Catch machen oder so. Da denke ich mir dann auch, dann press den Receiver doch, geh drauf und lass dich vielleicht ein, zweimal tief schlagen, anstatt irgendwie die ganze Zeit da so rumzuschweben, 10 Yards von deinem Gegenspieler weg und dann trotzdem irgendwie 15 Yards zuzulassen oder so, wo ich mir dann auch denke, das jetzt so der Weg zum Ziel ist, weiß ich auch nicht.
Ja, und DJ Reed hat ja eine zweite Saisonhälfte in der letzten Saison gespielt, die ziemlich gut war, genau wie die ganze Defense eigentlich, also eine Leistungssteigerung. Bei ihm habe ich immer noch ein bisschen Hoffnung, weil mir auch viel von dem, was ich letzte Saison teilweise sehen konnte, auch sehr gefallen hat. Aber auch er macht halt eine unglaublich schwache Figur. Zum Beispiel gegen Adam Thielen gestern wurde da ein Doppelmove komplett geburnt. Und ja, es sind halt so Sachen. Also er muss ja auch noch die Seite kurzfristig wechseln, weil Phil Flowers ja ins Lineup gerutscht ist, nachdem Akello Witherspoon getradet wurde. Vielleicht sollte man schauen, dass man vielleicht ihn wieder auf seine angestammte Seite bringt und die andere Cornerback-Seite dann vielleicht mal, ja, mal was anderes ausprobiert oder aber vielleicht noch irgendwie, also ich sehe es nur in irgendeiner Form rettbar, wenn man vielleicht DJ Reed stabilisiert und irgendwas dazu holt.
Ja.
Richard Sherman geistert ja immer mal wieder ein bisschen durchs Lumenfeld, das sehe ich leider aktuell gar nicht mehr. Oder man muss halt wirklich wie letzte Saison mit Carlos Dunlap irgendeinen Trade in Season machen, dass man vielleicht da nochmal was dazu holt, weil ja, man hat zwar für Sidney Jones getradet, der laut Carroll noch nicht bereit ist, also nicht bereit zum Spielen ist, wo ich mir aber auch denke, wie musst du im Training aussehen, wenn du jetzt gerade aktuell nicht bereit bist, für Trey Flowers zu starten? Also
genau das habe ich mir aufgeschrieben.
Das ist ja ganz furchtbar. Oder wie muss Akello Witherspoon ausgesehen haben, wenn man ihn dann tradet? Also
ja, und apropos Trade, sie haben ja auch noch für John Reed getradet. Der sitzt auch auf der Bank, hat auch noch keinen defensiven Snap gesehen. Das ist genau das, wie du sagst, wie schlecht müssen die denn sein im Training, dass du einen Trey Flowers durchspielen lässt und zum Beispiel einen Jordan Brooks im zweiten Quarter irgendwie auf die Bank setzt, aber Flowers spielt durch, wo ich mir denke, also ich will mich jetzt nicht auf ihn einschießen, aber es ist halt offensichtlich, dass er eine Schwachstelle ist. Und klar, Trey Brown ist im Moment verletzt, ist auch noch Cornerback, der dieses Jahr gedraftet wurde, weiß man auch nicht, was er noch bringt. Aber Stand jetzt, ich meine, Pete Carroll hat es gestern auch wenigstens so ein bisschen zugegeben, dass er vielleicht offen sein könnte für defensive Veränderungen, angesprochen auf die Secondary. Ich würde Jones, Reed oder auch Bless Austin, den sie auch geholt haben, würde ich halt schon mal auf den Positionen sehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass du nur auf Flowers und DJ Reed festgelegt bist. Du hast ja noch andere Spieler da. Und ich sag mal so, in dem Zustand, in dem die Secondary im Moment ist, ja, wie viel mehr kannst du da falsch machen, anstatt vielleicht mal irgendwie so ein halbes Spiel zu versuchen, jemanden anders zu bringen?
Ja.
Und wenn es dann nicht funktioniert, dann kannst du immer noch sagen, ja gut, dann setze ich wieder auf Trey Flowers. Aber diesen Ansatz zu sagen, ja, wir haben da jetzt 3-4 Leute auf der Bank sitzen, aber wir vertrauen da jetzt unseren Startern, die irgendwie reihenweise ins Klo greifen, finde ich auch schwierig.
Ja, und es ist ja leider auch so, und das ist das, was mich eigentlich am wütendsten macht, ist, dass vor der Saison eigentlich klar war, wie es um diese Unit bestellt ist. Also man hat irgendwie darauf gehofft, dass der ein oder andere irgendwie einen Sprung macht. Witherspoon, das Experiment ging ja wirklich sehr kurz. Ist es bei den Pittsburgh Steelers. DJ Reed ist eigentlich sowas wie der, ja, mehr oder weniger klare Starter gewesen, aber du kannst ja auch nicht von einem Spieler, den du über das Waiver Wire akquiriert hast, der jetzt eine ordentliche Halbsaison gespielt hat, ihn da, also wie immer hast du ja dann keine Baseline im Team, die dir eine gewisse Coverage bringt, dann holst du Trey Brown, Viertrunden-Pick, den ich durchaus ansprechend fand, bei dem, was ich auf dem Tape gesehen habe, aber du kannst halt deine Hoffnungen nicht auf einen Halbjahresstarter, auf Trey Flowers, der über Jahre schon gezeigt hat, dass es nicht so richtig klappt, und einen Rookie irgendwie setzen, also wo soll das gute Cornerback-Play oder eine gewisse Basis herkommen, und das ist halt für mich einfach vollkommen verschlafen worden und deswegen auch eigentlich, also ja, mit offenen Augen in Abgrund eigentlich, also ja, deswegen, also es wundert mich nicht und deswegen macht es mich eigentlich nur saurer, dass es so läuft, wie es gerade läuft.
Genau. Ja, vor allen Dingen, weil Carroll ja eigentlich der Typ ist, der immer auf eine gute Secondary gesetzt hat, ne? Und das dann so den Bach runtergehen zu lassen, und wie du schon sagst, sehenden Auges dann ins Verderben zu laufen, ist überhaupt kein Shot gegen die Spieler an sich, aber du musst ihnen halt auch irgendwie nochmal helfen, ne? Irgendwie mit einem anderen, vielleicht mit einem anderen Scheme oder so. Du kannst ihn nicht jede Woche, ach okay, jede Woche, es waren jetzt 2 Wochen in Folge, aber auch in der letzten Saison dann irgendwie mit der Taktik so ins offene Messer laufen lassen. Es sorgt ja auch nicht für Motivation auf Seiten der Spieler, sondern eher für Frust. Und da ist es dann halt wirklich auch am Coaching-Staff zu sagen, so nach dem Motto, oder was heißt nach dem Motto, einfach zu sagen, das funktioniert hier jetzt nicht richtig, wir müssen irgendwas anders machen, weil so weiterzumachen bringt uns jetzt nichts. Das haben wir letztes Jahr gesehen, das sehen wir dieses Jahr. Und diese Sturheit, nochmal, da sprichst du mir aus der Seele, macht mich halt irgendwie, ja, sauer schon fast. Also das ist echt, packst du dir an den Kopf.
Ja, an den Kopf packen ist auch ein gutes Strichwort für Ugo Amadi, der gestern dann den klaren Start bekommen hat auf Nickel Corner und ja, auch ziemlich schlecht war und du darfst gerne einmal vortragen. Was hat er denn beim dritten Versuch gemacht während des Spiels, Jonas?
Ja, also,
was hast du da so gesehen?
Ja, da kam der Druck mal durch auf Kirk Cousins und er war schon gesackt und wir haben uns alle gedacht, ja, schön, sie kommen vom Feld, vielleicht ist das so der Funke, der Offense in diesem Spiel geholfen hat und dann kam so aus dem Bildausschnitt kam noch so ein gelbes Tüchlein ins Bild geflogen und dann war die Frage, was ist denn da passiert, weil es war dann so eher im defensiven Backfield und in der Wiederholung hat man dann gesehen, dass ja, also der tendenziell wäre der Ball, den Cousins angebracht hatte, auf die rechte Seite der Offense gegangen. Die Flagge kam aber von der linken Seite der Offense und da war halt Ugo Amadi in Coverage gegen, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Wide Receiver der Vikings das war. Und wie gesagt, der Ball wäre nicht ansatzweise in seine Richtung geflogen. Er hält aber wie der süßeste Klammeraffe aus dem Zoo, hält er seinen Receiver da fest und klar kann man einen Holding Penalty, Defensive Holding nicht werfen und da wurde dann aus dem Punt, den es eigentlich gegeben hätte und die Offensive der Seahawks aufs Spielfeld gebracht hätte, wurde effektiv ein Touchdown der Vikings am Ende eines langen Drives und das waren wieder so, wie du schon sagst, diese Drive-Killer, wo ich denke, oh, nicht sein Ernst.
Ja, das wäre mal einer der seltenen Stops gewesen, der Defensive in dieser Saison. Gucken wir
so kurz. Schießt du dir halt komplett selbst in den Fuß und
ja, auch so billig und undiszipliniert. Und
ja.
Ja, undiszipliniert ist aber auch ein gutes Stichwort bei Laufverteidigung, ist genau das Gleiche. Eigentlich ist es da, hast du deine Gaps, die du schließen musst und das ist ja auch mittlerweile vogelwild, genau wie du auch das Tackling schon angesprochen hast. Da läuft halt irgendwie aktuell gar nichts zusammen. Gucken wir kurz auf Safety Duo. Quandre Diggs finde ich irgendwie so ein bisschen, ja, läuft so unter ferner Liefen, also wirklich gute Plays, habe ich von ihm in der Saison noch gar nicht gesehen, auch gestern irgendwie wieder einen sehr ruhigen,
Er wirkt halt irgendwie extrem übermotiviert, bringt dann irgendwelche harte Hits, die dann irgendwie dann, ja, du hattest hier Helmet-to-Helmet aufgeschrieben, vollkommen unnötig sind und, ja, ob der da mit zu viel Energie spielt oder so, also das ist, so richtig, ja, unkonzentriert und übermotiviert, würde ich es mal so zusammenfassen.
Ja, und Jabbar Adams, sein Kompagnon, tackelt wohl viel.
12 Tackles, Team High, aber
aber auch immer off down field schon wieder, wo er hinterher muss, wo er mit seinem gottgegebenen Speed natürlich hinterherkommt, aber in Coverage auch schon wieder ziemlich unterirdisch. Da hatte ich ja noch gesagt, lass dem Jungen mal Zeit, jetzt ist er komplett fit. Aber die richtige Steigerung sehe ich nicht. Dann ist halt wie so oft die Huhn- oder Ei-Frage. Ne? Ist es dann wirklich nur Adams oder ist es dann vielleicht wirklich dieses Defensivsystem, was einfach überhaupt nicht mehr funktioniert? Ja, also zwei First-Round-Picks, das darf man sich durchaus nochmal ins Gedächtnis rufen.
$75 Millionen.
Das auch.
Oder 70, keine Ahnung.
Ja, teuer. Und wenig bisher.
Nominell eines der besten Safety-Duos der Liga, aber würden uns sehr freuen und ich bin der Letzte, der da sagt, ich gönn's den nicht, weil ich finde Adams, der ist auch ein Charakter und ich diese, ich sag mal, abgefahrenen Charaktere haben der Seahawks-Defense immer gut getan. Grüße an die Legion of Boom. Und ich finde, mit seiner Art ist er auch passt er in das Team rein. Mhm. Aber wie du schon sagst, warum er sein Potenzial da nicht abrufen kann, ich weiß es nicht, aber es wär so schön, die wirklich ihr Potenzial abrufen zu sehen, aber im Moment ist halt echt, sie können so viel mehr, auch in dem Wissen, das ist dann halt auch traurig für Fans und wahrscheinlich auch fürs Team selbst, dass sie halt wissen, dass sie so eine hohe Ceiling haben und dann im Moment so wenig draus machen. Also ein Sack hat er, glaube ich, diese Saison auch noch nicht, obwohl er andauernd irgendwie bei Third Downs blitzt wie so ein Irrer, was dann auch teilweise durchsichtig ist. Sie könnten so viel mehr.
Ja, das, aber immerhin könnten sie mehr, weil das sieht man ja bei anderen Positionsgruppen anscheinend auch nicht so. Und ist wenigstens noch ein bisschen Hoffnung da, aber ja, ich bin einfach auch heute, kommt immer mehr durch, je mehr man sich damit beschäftigt. Da ist man einfach so. Man sieht einfach keinen Ansatzpunkt, wo es jetzt besser werden sollte. Ein Ansatzpunkt, den ich vor der Saison ganz gut fand, war die Defensive Line, die ja durch die Rotation auch stark war, gestern auch eher einen ruhigeren Tag verlebt. Dazu sei gesagt, vielleicht die Defensive End Benson Mayowa hat gar nicht gespielt gestern. Kerry Hyder ja mit Gehirnerschütterung raus, wie erwähnt. Daryl Taylor hatte das von uns schon angesprochen, Highlight-Play gegen Cousins, aber ansonsten war Pass Rush auch eigentlich mausetot. Hat jetzt irgendwie, kann man auch mehr eigentlich nicht zu sagen, leider nicht viel bei rumgekommen. Die Linebacker noch als letzte Gruppe ganz kurz erwähnt. Wagner spielt eine unglaublich gute Saison. Auch in Coverage ist er sehr solide. Also eigentlich unser bester Coverage-Spieler, würde ich fast sagen, diese Saison. Brooks, man merkt ihm noch an, dass er vielleicht im zweiten Jahr ist und auch in große Fußstapfen tritt. Hat sich gestern leicht verletzt, kam dann wieder, war aber auch in Coverage teilweise schwach. Hat mir nicht wirklich gefallen und das ist, muss man vielleicht ganz kurz mal ansprechen, als er dann kurz auf dem Boden lag. Und es waren zum Glück nur Krämpfe, ich dachte, er wäre verletzt. Ich mag diesen Reflex eigentlich nicht, dass man dann sofort wieder aufspringt, ja, hätten wir doch mal KJ White verpflichtet. Aber als Stabilisator und Leader, als Screen-Sniffer, wäre White wahrscheinlich gestern auch eine gute Addition gewesen. Wobei ich halt diese Herangehensweise des Front Office sehr gut verstehe, dass man seinen Rookie oder sein Zweitjahr-Spieler mit einem First-Round-Pick versehen, auch die Spielzeit geben möchte mit Jordan Brooks, aber für den kurzfristigen Erfolg wäre es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass man vielleicht einen KJ White dabei hätte, oder Jonas?
Ja, gerade in Sachen Screenpässe, also es ging letzte Woche gegen die Titans los, die da teilweise, ich weiß es nicht, ob es im dritten oder im vierten Viertel war, dann gut mit Derrick Henry gelaufen sind, aber im Passing Game wirklich gar nicht mehr downfield gegangen sind, sondern einfach immer die kurzen Dinger, Screenpässe, die O-Line bewegt sich nach vorne und teilweise 8, 9, 10 Yards damit gemacht hat. Und da haben sich die Vikings gestern auch gedacht, ach, wenn das bei den Titans gegen die Seahawks so gut funktioniert hat, probieren wir das auch mal aus. Hat dann auch gut funktioniert und das ist halt wirklich eine der großen Stärken, die wir letztes Jahr gesehen haben von KJ Wright, der einfach dieses Näschen für die Screenpässe hatte und da wirklich die teilweise im Keim sofort erstickt hat. Und wie du sagst, ich muss dir heute viel zustimmen, also wir stimmen uns, glaube ich, gegenseitig viel zu heute. Gerade in dieser Situation, wo du als gegnerische Offense siehst, okay, ja, bei den Screenpässen, da sind die Kollegen in der letzten Woche erfolgreich gewesen, wir probieren es auch nochmal aus, da wirklich jemanden, so einen Spezialisten zu haben, der genau dagegen antreten und das verhindern kann, kurzfristig, KJ, Grüße an nach Las Vegas.
Ja, die Saison ist ja ganz gut gestartet bei den Raiders. Wird auch sehr turbulent, aber ungeschlagen.
Ja.
Ja, kurzes Fazit zum Spiel. Wie siehst du das Spiel im Gesamten? Wir haben, glaube ich, jetzt sehr ausführlich echt drüber gesprochen. Wie würdest du das ganze Spiel vielleicht nochmal in ein, zwei Sätzen abrunden?
Ich sag mal so, also wenn die Offense wirklich klicken kann und keinen großen Druck hat, dann hat man gegen die Colts gesehen und auch am Anfang gegen die Titans und auch gegen die Vikings, dass das Schema von Shane Waldron so gut funktioniert, weil so viel Variabilität drin ist, wie wir es uns alle gewünscht haben und wie es auch in der Offseason angekündigt wurde. Sobald aber dann irgendwie Druck da ist, scheint das ganze Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Deshalb muss man da vielleicht nochmal gucken, wie man da so ein bisschen aus diesem Loch rauskommt, weil die Offense muss halt wirklich 100% spielen, absolut fehlerlos. Gegen eine eigenen Defense im Rücken, die wirklich, ja nochmal, wir haben es gerade ausführlichst besprochen, wirklich im Moment, so leid es mir wirklich tut, Bodensatz der NFL ist und für mich wenig Hoffnung, wenig Anlass zur Hoffnung gibt, dass sich da jetzt in den nächsten Wochen was tut, was im Angesicht der Tatsache, dass da jetzt Spiele gegen die 49ers und dann in Primetime Thursday Night Football gegen die Rams wirklich zwei, gerade im Fall der Rams, absolute Top-Teams aus der eigenen Division auch noch kommen. Ja.
Ja, ich glaube,
Hilfe.
Ja, ich glaube, nach den nächsten zwei Wochen weiß man schon sehr viel mehr über dieses Team. Ich glaube, die werden schon zu dieser frühen Phase der Saison sehr entscheidende Spiele. Kann mich sonst, wie du schon sagtest, auch eigentlich nur anschließen. Die Offense kann, muss aber diese Defense mittragen. Ich sehe in den nächsten Spielen oder nächsten Wochen erstmal auch nur, dass man über Shootouts gewinnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mal ein Team bei, keine Ahnung, also ein etwas besseres Team bei 20 Punkten oder niedriger hält. Ich denke, da wird die Offense noch mehr Last haben, irgendwie diese Spiele nach Hause zu bringen. Und bei Defense einfach nur noch das Fan-Prinzip Hoffnung. Mehr gibt es da leider meiner Meinung nach auch nicht. Ja, leider etwas ernüchternd am heutigen Montag. Wir haben jetzt noch ganz kurz ein paar Fanclub-News für euch und dann geht's noch kurz ins Two-Minute-Warning. They are blowing the
roof off this place! Von 12s für 12s, unsere Fanclub-News.
Und zwar sind die Informationen zur Mitgliederversammlung an alle Mitglieder versendet worden. Die Mitgliederversammlung dieses Jahr findet am 6.11. in Wiesbaden statt und jedes Mitglied sollte mittlerweile die Einladung in ihrem Mail-Postfach haben. Also einmal eure Mail checken, Spam-Ordner checken und dann wisst ihr darüber auch Bescheid.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, wir haben heute Montag, wie gesagt, das Spiel gegen die Vikings abgehakt. Der Blick nach vorne wird Ende der Woche kommen. Es gibt eine Preview-Folge zu den 49ers. Zum Spiel gegen die 49ers wird dann im Laufe der Woche erscheinen. Ich bin gespannt, in welcher Besetzung wir es schaffen, weil Jonas und ich sind auf Auslandseinsätzen. Wir sind beide im 49ers-Podcast als genau. Gast vertreten und halten da mal die Seahawks-Flagge hoch, in welcher Stimmung auch immer. Und da dürft ihr euch dann im Laufe der Woche drauf freuen. Eine Stunde fast die Niederlagenverarbeitung und jetzt gilt es sich nur noch zu verabschieden mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks!
Touchdown Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.